Fetisch Zukunft, Utopien der dritten Dimension.
Ja, lieber Herr Siebeneichner, wir freuen uns sehr, dass Sie bereit sind, uns heute im Gespräch zur Verfügung zu stehen. Sie sind ja Historiker und arbeiten in der neueren und neuesten Geschichte, Zeitgeschichte, Technikgeschichte. Und da wäre jetzt vielleicht mal die erste Frage ganz allgemein, damit unsere Zuhörerinnen sich das ein bisschen einordnen können. Was sind denn Ihre Forschungsschwerpunkte und was prädestiniert Sie quasi sozusagen für unser Gespräch heute?
Ja, liebe Frau Bittmann, haben Sie herzlichen Dank für diese Einladung und die Möglichkeit, hier in diesem Forum ein bisschen über meine Arbeit zu sprechen. Also, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Historiker, habe lange Jahre in einer Endomote-Forschergruppe gearbeitet, die sich die Zukunft in den Sternen genannt hat und an der FU in Berlin angesiedelt war. Und wir hatten uns als Aufgabe gesetzt, im Grunde genommen eine Kulturgeschichte des Weltraums im 20. Jahrhundert anzuhalten. Also uns sozusagen den Weltraum anzuschauen und als mehr oder weniger unzugänglicher Ort bis ins 20. Jahrhundert hinein beschäftigen wir uns natürlich, also mit den Ereignissen, die sich rund um die Erschließung des Weltraums im 20. Jahrhundert verknüpfen, vor allen Dingen aber mit Zuschreibungen, Deutungen, Interpretationen dessen, was der Weltraum uns Menschen im 20. Jahrhundert in der Moderne bedeutet.
Das ist ja eben sehr spannend, da wir uns ja in unserer Ausstellung mit den Utopien der dritten Dimension natürlich eben auch sehr stark mit dem Weltraum beschäftigen. Und da wäre jetzt mal so die erste Frage, wann begann denn diese Weltraumbegeisterung eigentlich sich Bahn zu brechen und welche Formen hat diese Begeisterung angenommen in der Kultur?
Ja, das ist eine gute Frage, denn vermutlich werden die meisten von uns allen was dieses Datum betrifft, den 1957, also den Sputnik, den Start des Sputnik sozusagen als herausragendes Ereignis, was die Erschließung des Weltraums einleitete, benennen. Tatsächlich ist es auch so, dass sozusagen die Geschichte der Weltraumerschließung im Kalten Krieg enorm an Fahrt gewinnt, militärstrategische Hintergründe hat. Tatsächlich ist es aber auch so, wenn man sich sozusagen von dieser kalten Kriegsfolie löst, ein bisschen weiter guckt, das ist ein Problem der Historiografie, die sich, wenn sie sich mit dem Weltraum beschäftigt, vor allem mit dem Kalten Krieg und dann mit den Aktivitäten der Supermächte beschäftigt, also der USA und der Sowjetunion. Wenn man darüber hinaus aber ein bisschen abseits guckt, dann stellt man schnell fest, dass Begeisterung für den Weltraum bereits in der Zwischenkriegszeit, also in den 1920er und 1930er Jahren einsetzte, hier vor allen Dingen in Europa. Also es gibt da ganz unterschiedliche regionale Traditionen. Also sozusagen in der Sowjetunion gibt es eine Tradition, die sich bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Kosmische Traditionen sind Kosmisten, philosophische Ansätze haben die häufig auch. Und die gehen davon aus, dass der Weltraum im Grunde genommen also zum menschlichen Betätigungsfeld dazugehört. Also Tsiolkovsky ist ein ganz berühmter sowjetischer Weltraumpionier, der diesen Satz geprägt, dass die Erde die Wiege der Menschheit ist, aber dass der Weltraum ist sozusagen das eigentliche Betätigungsfeld. Dann gibt es in den 20er Jahren auch in den USA Weltraumpioniere, die Raketen bauen und sich sozusagen der Erschließung des Weltraums in technischer Hinsicht widmen. Und es gibt natürlich in Europa, also in Deutschland, eine starke Weltraumbegeisterung in den späten 20er Jahren, die sich mit Namen wie Hermann Oberth, Werner von Braun verknüpft. Aber auch Fritz Lang, also wenn Sie sozusagen Fritz Lang, den berühmten Meisterregisseur, der Metropolis gedreht hat, der aber auch Die Frau im Mond gedreht hat, also einen der letzten Stummfilme, die enorme Begeisterung entfacht haben. Und Lang hatte die Idee oder hatte den Kniff, diese Weltraumpioniere in seine Dreharbeiten mit einzubeziehen. Also hat Hermann Oberth rekrutiert für diese Dreharbeiten und hatte auch vor, eine echte Rakete zur Filmpremiere starten zu lassen, also sozusagen als PR-Stunt. Das hat nicht geklappt, aber er hat es geschafft, die Aufmerksamkeit zu generieren für sein Projekt. Und im Zuge dieser Dreharbeiten hat sich in Deutschland eine relativ wirkmächtige und einflussreiche Raketen-Enthusiastenbewegung formiert.
Das war ja dann quasi Science Fiction im besten Wortsinne und tatsächlich die Amalgamierung von Wissenschaft und fiktionaler Erzählwelt. Genau. Mich würde interessieren, warum sich das genau in dieser Zeit vielleicht geäußert hat. Und das liegt das eher daran, Ihrer Forschung nach, dass es quasi noch so diese Machbarkeitsfantasien gab des Menschen, also dieses Technikvertrauen. Wir sind ja noch quasi vor dem Zivilisationsbruch auch des Zweiten Weltkrieges, der dann eben gezeigt hat, welche Schattenseiten die Technik und die Machbarkeit hat. Oder liegt es auch daran, dass wir ja uns, Sie haben Ende der 20er Jahre gesagt, ja schon quasi in so einer Krisenzeit befinden und es ja eigentlich meistens so ist, dass in Krisenzeiten dann eben andere Strategien gesucht werden. Und es gibt ja auch dieses alte Dogma, wenn es in der Innenpolitik nicht funktioniert, dann konzentriere dich auf die Außenpolitik. Also welche Gemengelage hat denn dazu geführt, dass das genau in dieser Zeit so virulent wurde?
Also beide von Ihnen angesprochenen Achsen sind gleich richtig, würde ich sagen. Also zum einen muss man festhalten, dass es in den 20er Jahren eine enorme Begeisterung für die dritte Dimension gab. Also das Flugzeug kommt ja sozusagen im Zuge des Ersten Weltkrieges, wird es erstmals eingesetzt. Zeppeline, das wissen Sie viel besser als ich, haben ihre große Zeit in dieser Zeit. Und grundsätzlich ist in den 20er Jahren Gefühl da, also die dritte Dimension ist hart der Erschließung. Und es gibt überall, also in Europa vor allem, aber eben auch in Amerika und in der Sowjetunion, Bemühungen, erstmal sozusagen die Entwicklung, die technische Entwicklung des Flugzeuges voranzutreiben, mit Flugzeugen die dritte Dimension zu erschließen und sozusagen vom Luftraum ist es dann bis in den Weltraum technisch nur noch ein weiterer Schritt. Das heißt, die ganzen Pioniere, die sich sozusagen mit der Erschließung des Luftraums beschäftigen, denken natürlich auch immer schon weiter. Speziell jetzt auf Deutschland bezogen und auf die zweite Dimension, die Sie angesprochen haben, bezogen, ist es so, oder gibt es Erklärungen, die sagen, dass es gerade in Deutschland solche Weltraumbegeisterung gab, hängt sehr stark mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg zusammen. Also wir alle wissen, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat, dass es daraufhin einen Versailler Vertrag gab mit entsprechenden Rüstungsauflagen. Also Deutschland durfte eine 100.000-Mann-Armee haben, war, was Panzerwaffe dergleichen Dinge betraf, stark reguliert und strikt kontrolliert von den Alliierten, hat daraufhin aber versucht, also sozusagen diese Rüstungsbeschränkungen zu umgehen und hat in den 20er Jahren schon, also war sehr interessiert an technischen Innovationen, die helfen, sozusagen Deutschland militärisch aufzurüsten und gleichzeitig diese Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrags zu umgehen. Und die Rakete, sozusagen das Vehikel, das den Menschen schlussendlich in den Weltraum tragen sollte, war ursprünglich tatsächlich hier zu dieser Zeit noch als eine Kriegswaffe gedacht und entwickelt. Und es ist vielleicht auch bemerkenswert in diesem Zusammenhang, dass es eben keine Militärs der Luftwaffe war, die es zu der Zeit sowieso nicht gab, weil das war auch aufgrund des Versailler Vertrags verboten, aber dass es sozusagen Angehörige des Heeres waren, Artilleristen. Leute des Heereswaffenamts, die speziell für Artillerie zuständig waren, die sich für die Rakete interessiert haben und die eigentlich zu dieser Zeit im Grunde genommen als ein Artilleriegeschoss betrachteten mit entsprechend längeren Reichweiten, höheren Durchschlagskräften. Also sozusagen die Erschließung des Weltraums beginnt eigentlich, zumindest in Deutschland in den 20er Jahren, mit höchst irdischen Zielen.
Und das war also quasi immer auch dann eben getrieben von der Kriegsbegeisterung mehr oder weniger ja dann auch oder eine Form von Macht zurückzugewinnen, die man eben im Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag verloren hatte.
Ganz genau, absolut. Also es gibt, ich hatte ja schon einige der Raketenpioniere genannt, also Hermann Oberth, Werner von Braun, Willy Ley und ganz wichtig auch Rudolf Nebel. Und Rudolf Nebel ist jemand, der auch mit Fritz Lang sehr aktiv ist und dann in der Folge den Raketenflugplatz in Berlin gründet, also den ersten Raketenflugplatz der Welt, der entsteht 1930 in Berlin. Da gibt es einen Gründungsaufruf und in dem steht explizit drin, dass die Rakete das Mittel ist, was Deutschlands verloren gegangene Weltgeltung, also die sozusagen mit dem Ersten Weltkrieg verloren wurde, wiederherstellen kann. Und das meint es dann einerseits militärisch, das meint es vor allen Dingen aber auch technisch innovativ, also Deutschland als Land der Denker und Dichter und Techniker und Ingenieure, die sozusagen mit der Rakete beweisen können, was sie können oder was sie schon immer konnten.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Also mit welcher Semantik wurde das denn aufgeladen? Also jetzt unabhängig von der Kriegsbegeisterung oder der Kriegsmetaphorik, die damit ja immer mitschwingt, oder auch den Interessen, die damit verbunden sind. Aber es war ja eben auch so, Sie haben gerade vorhin eben von den Filmen von Fritz Lang und so weiter erzählt, dass es ja auch in die Gesellschaft hineingetragen worden ist und quasi auch popularisiert worden ist. Und da würde mich interessieren, welche Bedeutungshorizonte sind denn da so aufgemacht worden, also mit der Rakete oder mit der Weltraumfahrt, was man damit erreichen kann.
Also diese Raketenpioniere um Herrn Robert, die haben eigentlich im Grunde genommen alles angeboten, was man sich vorstellen konnte. Also je nachdem, wie das öffentliche Interesse war, sie haben sehr geschickt dieses öffentliche Interesse zu bespielen vermocht, haben auch auf dem Raketenflugplatz öffentliche Veranstaltungen gemacht, also musste man Geld bezahlen, aber dann konnte man Raketen beim Start zusehen. Also das waren Raketen, die mit den heutigen Raketen nicht vergleichbar sind, die waren viel kleiner, die flogen. Also wenn ein Start mal gelungen ist, dann flogen die ein paar hundert Meter hoch oder sowas. Das war ein Spektakel, keine Frage. Aber was man mit denen tatsächlich praktisch anfangen könnte, stand zu der Zeit noch in den Sternen. Man hat versucht, die Rakete als Waffe anzubieten. Man hat aber vor allen Dingen auch versucht, die Rakete als Transportmittel zu bieten. Also jetzt gar nicht in dem Sinne, dass da Menschen mitfliegen. Es gab in den 30er Jahren dann mal sowas, das hieß Magdeburger Pilotenrakete, das war auch so ein PR-Stunt, wo sozusagen eine Person mit dieser Rakete mitfliegen sollte, um zu zeigen, zu demonstrieren, dass das möglich ist. In den 20er Jahren war dann aber häufiger von Postraketen, also dass man sozusagen Luftpost beförderte per Rakete, und dass es entsprechend schneller als noch mit Flugzeugen oder überhaupt ginge. Versuchsraketen war natürlich auch immer ein Thema, aber das ist ein Thema, das tatsächlich in den 50er Jahren dann mehr im Gewicht gewinnt. Also in den 20er, 30er Jahren ist es dann vor allen Dingen neben der Waffe eben die Transportfunktion.
Sehr interessant, weil sich diese Funktion oder diese Funktionalisierung ja eigentlich gerade gegenwärtig auch wiederholt, wenn man die Debatte um Drohnen zum Beispiel sich ansieht, dass auch da eben Medikamente oder Post in entlegene Gebiete gebracht werden kann. Auf der anderen Seite wissen wir aber natürlich auch, dass gerade in unbemannte Drohnen eben auch ein gefährliches Kriegsgerät sein können. Wie schaut es denn aus eben mit dieser ganzen Dual-Use-Funktion, die ja eine der ganz großen Problematiken ist von technischen Innovationen? Wie hat sich das in der Technikgeschichte entwickelt oder verändert? Gibt es da ein wachsendes Bewusstsein dafür oder eher ein schwindendes? Wie ist es Ihrer Meinung nach?
Dual-Use ist ein Begriff, der auf die doppelte Verwendung von Raketen-Weltraumtechnologie abhebt, also zum Ausdruck bringt, dass sie sowohl zu friedlichen als auch zu kriegerischen Zwecken benutzt werden kann. Das ist ein Begriff, der insbesondere auch 1945 an Relevanz gewinnt, vor allen Dingen dann im Kalten Krieg, weil, wie ich schon angedeutet habe, das vornehmliche Interesse nach 1945 an der Raketentechnologie ist ein militärisches. Also wir haben sozusagen im Gleichschritt zur Entwicklung der Raketentechnologie entwickelt sich auch die Atomtechnologie. Und Atomwaffe, also 1945 die ersten Atombomben fallen, man entdeckt relativ schnell, die ersten Atombomben werden ja noch vom Flugzeug aus abgeworfen, und erkennt dann relativ schnell, dass Raketen ein sehr gutes Transportmittel sind für nukleare Sprengkörper. Also es beginnt sozusagen im Westrüsten, die Rakete bekommt zunehmend ein dystopisches Bild. Man ist sich aber bewusst, also sozusagen diese Aufrüstung, die Erschließung des Weltraums evoziert natürlich ein enormes populäres Interesse. Und man ist sich bewusst, dass man sozusagen diese Begeisterung irgendwie bedienen muss. Und dann kommt man dahin, im Grunde genommen diese utopischen Potenziale der Rakete wiederzuerkennen. Das spielt nach 1945 in den strategischen politischen Überlegungen keine große Rolle. Aber man merkt dann, also die Alliierten haben V2s, diese ersten Raketen, diese Vernichtungswaffen der Nazis, erbeutet, probieren die aus nach dem Zweiten Weltkrieg, entdecken, dass sie damit die Erdatmosphäre erforschen können, dass man sie auch für wissenschaftliche Zwecke nutzen kann. Und diese Nutzweise wird dann, man kann auch sagen, oder weniger propagandistisch vorangetrieben, mündet letztendlich dann in der Gründung der NASA, also NASA als die zivile Raumfahrtbehörde der USA, die sich explizit der zivilen, friedlichen, utopischen Nutzung des Weltraums verschreibt, die aber im Grunde genommen wiederum PR-Stunt ist, um von den militärischen Kalkülen und strategischen Überlegungen abzulenken. Und in diesem Kontext wird dieser Dual-Use-Begriff dann wirklich virulent, dass Leute eben ihn benutzen, um sozusagen zwischen militärischer und ziviler Raumfahrt oder Weltraumerschließung zu unterscheiden. Tatsächlich ist das aber also sozusagen eine bemühte Unterscheidung, die historisch und auch in der Technik selbst angelegt so nicht zu machen.
Zumal es ja auch so ist, dass sich das Wettrüsten ja eigentlich im Kalten Krieg dann mehr oder weniger nur in die dritte Dimension verlagert hat. Ja, denn auch da gab es ja den Wettlauf, wer hat die erste Mondlandung, wer hat die erste Erdumrundung zwischen dem Osten und dem Westen.
Richtig. Also sozusagen der Kalte Krieg ist, oder für den Kalten oder im Kalten Krieg wird der Weltraum in zweierlei Hinsicht wichtig. Das ist auch wieder sozusagen anknüpft an den Dual-Use-Begriff. Es gibt natürlich die ganz klare militärische Intention und der Weltraum, aber dann auch nicht als Weltraum, sondern also als der Weltraum ist im Grunde genommen eine Durchgangsstation. Es geht um die Raketen, die Atomkraft, Atomsprengköpfe transportieren, die auf der Erde starten, durch den Weltraum durch und den erdnahen Orbit durchqueren und dann auf der Erde ja wieder einschlagen. Das ist sozusagen die militärische Bedingung. Dann gibt es die zivile Dimension, die weiterreicht. Also wo der erdnahe Orbit im Grunde genommen ja nur die erste Phase ist. Und wo Raketen dann dazu genutzt werden sollen, Raumstationen im erdnahen Orbit zu schaffen, zu bauen. Von denen aus dann die weitere Erschließung des Weltraums vorangetrieben wird. Ich habe jetzt leider den Faden verloren.
Ja, aber wenn wir jetzt eben uns mal diese Zeit anschauen, also so die Installierung der ersten Raumstationen und so weiter, also als der Weltraum nicht mehr nur Durchgangsstation, sondern auch quasi eine Art von Ziel und neuer Errichtungsname war, welche Projektionsfläche hat der Weltraum denn zu diesen Zeiten auch dargestellt?
Ja, also der Weltraum ist natürlich sozusagen dann die Bühne, auf der sich die Supermächte, die ja um sozusagen politische Geltung im Kalten Krieg kriegen, ihre Überlegenheit beweisen. Also der Weltraum hat eine unglaubliche Schaufensterfunktion, indem er sozusagen, also Sputnik wurde schon erwähnt, im Westen wird der Start des Sputniks häufig als Sputnik-Schock bezeichnet. Also für die westlichen Nationen war es ein Schock zu sehen, dass der Systemrivale technisch offenbar sehr viel weiter ist und über sehr viel größere Möglichkeiten im Weltraum verfügt als der Westen. Es hat nicht sehr lange gedauert, bis der Westen nachgezogen ist. Also es war im Grunde noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das aber sozusagen für den jeweiligen Gegner enorme Bedeutung hatte. Natürlich aber auch für all die neutralen Nationen oder blockfreien Nationen, die unentschieden waren, nicht wussten, zu welchem Lager sie im Kalten Krieg tendieren sollten. Für die waren natürlich auch Erfolge im Weltraum Beweis oder Beleg für die technische, letztendlich dann auch moralische Überlegenheit des jeweiligen Lagers. Man kann insofern sagen, der Weltraum ist tatsächlich ein wichtiger Kriegsort des Kalten Krieges. Es ist aber auch, Carsten Wert ist ein Kulturhistoriker, der spricht vom Ersatzkrieg im Weltraum. Also dieses Wettrennen um die sogenannten Space Firsts. Wer schafft es, den ersten Satellit ins Weltall zu bringen? Also Sputnik, wer schafft es, den ersten Menschen ins Weltall zu bringen? Wiederum die Sowjetunion 1961 mit Juri Gagarin. Hier gibt es eine ganze Reihe von Space Firsts, die dann 1969 im ultimativen Space First, so würde ich das nennen, also in der Mondlandung kulminieren, die dann natürlich von den Amerikanern gewonnen wird. Also das ist dann der erste Space First, der von den Amerikanern für sich entschieden werden kann.
Das ist sehr interessant, dass sich quasi ja eben auch diese Rivalitäten, die sich auf der Erde abspielen, dann eben auch in den Weltraum transferiert werden. Und ich finde das sehr schön, wie Sie gesagt haben, dieser Gedanke, das Weltraum als Schaufenster, das für die eben Darstellung, Selbstdarstellung der eigenen Potenzialität und Potenz und eben auch diese Verlagerung der Aktivitäten dort. Und dieser Dual-Use-Gedanke ist eben ja auch, wie Sie sagen, das, was all das permanent durchzieht und der Kern des Ganzen quasi ist. Wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, dann hat der Weltraum ja quasi nochmal so eine Bedeutungsverschiebung erfahren, möchte man sagen. Also wenn man jetzt auch an die private Nutzung denkt, die sich immer mehr durchzuziehen scheint oder zu etablieren scheint oder wohin auch immer, sei es Jeff Bezos oder Elon Musk und so weiter. Wie sehen Sie die Veränderung, dass plötzlich jetzt auch noch kapitalistische Interessen gab es schon immer, aber jetzt auch kommerzielle Interessen mit eine Rolle spielen? Was macht das, Ihrer Meinung nach?
Ich finde es hochspannend, sozusagen im doppelten Sinne des Wortes auch. Also spannend im Sinne, ich bin neugierig zu sehen, was da passiert, aber ich finde es auch spannend, weil jede Menge Konfliktpotenzial sozusagen zu sehen ist im Weltraum. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, also bis 1990, bis zum Ende des Kalten Krieges, war der Weltraum eine Zone der Supermächte. Also nur die Supermächte waren in der Lage, dorthin zu gelangen, sich dort zu betätigen. Vor allen Dingen die Vereinigten Staaten haben aber in den 80er Jahren schon angefangen, im Grunde genommen kann man das schon auf die 70er Jahre zurückrechnen, also nach dem Ende des Apollo-Programms, haben die Amerikaner noch sehr, sehr stark engagiert, sozusagen kommerzielle Nutzungen, Aktivitäten im Weltraum zu fördern. Ganz einfach aus finanziellen Gründen. Es war einfach so teuer, dass man gesagt hat, wir müssen irgendwie privatisieren, die Industrie mit einbeziehen. Das hat in den 70er, 80er Jahren noch nicht weit geführt, weil die Technik einfach noch nicht da war und hat dann natürlich auch sozusagen verdeckt, dass der Weltraum sicherheitspolitisch unglaublich relevant ist. Also wir haben zwar den Weltraumvertrag seit 1967, der sozusagen der Versuch ist, von der UN ist das damals angestoßen worden, sozusagen zu regeln, Hoheitsrechte, wem gehört was im Weltraum, wer darf was im Weltraum. Auch zum Beispiel die Amerikaner, die den Mond, das als erst auf den Mond gelandet sind, da die amerikanische Flagge gehisst haben. Damit ist aber nicht klar, dass der Mond den Amerikanern gehört. So, also wem gehört eigentlich was im Weltraum? Und solange das sozusagen militärische Interessen da auch virulent sind, halten natürlich die Supermächte da die Hand drauf. Das hat sich geändert nach dem Ende des Kalten Krieges. Zum einen deshalb, weil mit Europa im Zuge des Kalten Krieges und mit China im Grunde genommen auch weitere und Indien weitere Weltraumakteure hinzugekommen sind, die zwar nicht in der Lage sind, Menschen in den Weltraum zu befördern, aber über leistungsfähige Raketen verfügen, um zumindest Satellitennutzlasten in den Weltraum zu transportieren und auch kommerzielle Nutzlasten, kommerzielle Satelliten, also TV-Satelliten, Wettersatelliten, jede Menge sozusagen, was man sich denken kann, zur Kommunikation, zur Navigation, also wir alle kennen GPS, das sind alles Entwicklungen, die nach 1990 sozusagen in Gang kommen. Und die dann auch über private Anbieter funktionieren, die sich eben sozusagen Nutzlasten kaufen und ihre Nutzlasten in den Weltraum transportieren lassen. Hinzu kommt dann weitere Zäsur in den Nullerjahren, als die Amerikaner das Space Shuttle-Programm einstellen. Also im Grunde genommen hat der amerikanische Staat, also NASA bis heute, verfügt er nicht über Möglichkeiten, Menschen im Weltraum zu transportieren. Wir alle wissen, es gibt die ISS. Die ISS wird oder ist lange mit russischen Raketen versorgt worden, also sowohl mit Material als auch mit Menschen. Und es gibt seit 9 Jahrtausend, könnte man ganz grob sagen, die Gruppe der privaten Anbieter. Also, Sie haben es schon genannt, Jeff Bezos, Elon Musk, die sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, Raumschiff-Raketen zu entwickeln. Und das ja auch sehr erfolgreich tun. Also SpaceX, also Elon Musks Firma, ist mittlerweile beliefert die ISS und ist sozusagen sehr involviert in das Geschäft von Satellitenaussetzen. Elon Musk selbst hat sozusagen mit seinem Projekt unzählige Satelliten auszusetzen, um sozusagen Internet auf der ganzen Welt im hintersten Flecken der Erde zu garantieren, eine riesige Satellitenarmade als den Begriff aufzubauen. Also im Moment sieht es so aus, als wenn die privaten Akteure, die staatlichen Akteure jetzt nicht gerade verdrängen, aber doch eine starke Konkurrenz bilden.
Und das ist ja auch eine ganz interessante Angelegenheit, wenn man sich das eben betrachtet, dass ja eigentlich der Weltraum sich angeeignet werden kann, theoretisch erstmal von jedem. Also eigentlich ist es ja ein Ort der Gleichberechtigung oder wurde es oft imaginiert, aber das wird ja völlig konterkariert durch diese privaten kommerziellen Anbieter. Also wenn man sich ansieht, was aktuell ein Flug kostet, das ist ja auch etwas, was eine völlige Ausdifferenzierung der Bevölkerung wieder mit sich bringt. Also selbst wenn man den Weltraum als diesen utopischen, friedlichen Ort sähe, ist es ja niemals so, dass wir da in irgendeiner Art und Weise alle einen Zugang dazu hätten.
Richtig. Also ich denke, es ist sozusagen, die utopische Dimension existiert weiterhin. Also wenn wir uns die ISS angucken, die International Space Station, das ist sozusagen das utopische Weltraumprojekt unserer Zeit. Wenn man das so nennen würde, die ISS ist im erdnahen Orbit, also mit dem Weltraum hat das gar nicht so viel zu tun. Es ist aber natürlich sozusagen, oder in den 20er Jahren, also sozusagen Hermann Oberth, Werner von Braun, die Pioniere, als die anfingen, sich über die Erschließung des Weltraums Gedanken zu machen, haben die immer gesagt, naja, wir brauchen ein Sprungbrett in den Weltraum. Es ist viel einfacher, wenn wir sozusagen vom erdnahen Orbit in den Weltraum vordringen, als wenn wir das von der Erde aus tun. Und da kam diese Idee der Raumstation im erdnahen Orbit, die eigentlich sozusagen als Sprungbrett für weitere Ausflüge in die Tiefen des Weltraums genutzt werden soll. Es ist bei der ISS geblieben, also viel weiter sind wir noch nicht vorgedrungen, obwohl sozusagen im Moment ja wieder das Gerede davon ist, dass wir zum Mars fliegen oder dass die Menschen in den nächsten 10 Jahren auf Mars landen werden. Wir werden sehen, ob das von der ISS losgeht oder von der Erde losgeht, das wird sich auch zeigen. Aber die ISS ist wichtig, eben genau wie Sie sagen, als utopisches Moment, dass die Menschheit vereint in den Weltraum hinaustritt und sich dort auch sozusagen harmonisch, in Frieden, kooperativ, der Wissenschaft verpflichtet, sich dort betätigt. Das ist ein Projekt, das nach dem Kalten Krieg möglich geworden ist. Also an der ISS sind die Russen genauso wie die Amerikaner. Und wir wissen, dass nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs das Politik da sofort wieder im Spiel war, also dass der Chef der russischen Weltraumbehörde damit gedroht hat, die ISS abstürzen zu lassen, wenn der Westen weiterhin so eine feindliche Haltung an den Tag legt, wie er es tut. Das ist zum Glück nicht passiert. Wir müssen auch bedenken, dass China nicht Teil der ISS ist. Also wenn wir sozusagen, im Grunde genommen haben wir im Kalten Krieg mit neuen Vorzeichen. Im Ersten Kalten Krieg haben die Amerikaner gegen die Sowjets agiert, nun agieren Amerikaner und Sowjets bis 2022 immer zusammen, seit 2022 nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall gegen die Chinesen, die eine ganz eigene Weltraummacht sind, von denen wir auch gar nicht genau wissen, zu was sie in der Lage sind und was sie eigentlich planen. Also wir gehen davon aus, der nächste Planet, den die Menschen anvisiert haben, ist der Mars. Und viele Leute sind davon überzeugt, die ersten Menschen, die es zum Mars schaffen werden, sind Chinesen. Also nicht Elon Musk, sondern tatsächlich dann eben ganz, ganz andere Player, die wir so gar nicht auf dem Zettel haben.
Jetzt gibt's ja in der heutigen Zeit auch noch das Phantasma. Sie haben gerade eben vom Flug zum Mars und so weiter gesprochen, aber tatsächlich auch eben Mondsiedlungen zu bauen und so weiter. Also wenn wir jetzt mal vielleicht so gegen Ende unseres Gesprächs nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Was denken Sie, wie geht's weiter? Oder also wie geht dieses utopistische und auch dystopische Potenzial der Weltraumbesiedlung oder Kolonialisierung weiter? Denken Sie, es wird irgendwann dazu kommen oder bleibt das ein Phantasma oder werden neue Ideen geboren?
Gute, schwierige, wirklich weit ausgreifende Frage. Also ich denke, der Weltraum wird militärisch weiter relevant bleiben und an Relevanz gewinnen. Wenn wir das sozusagen jetzt am Ukraine-Krieg uns am konkreten Beispiel veranschaulichen, ist es ja so, dass Elon Musk seine Satelliten den Ukrainern zur Verfügung gestellt hat. Und diese Satellitenflotte Elon Musks enorm wichtig ist für die Ukrainer zur Kommunikation, zur Navigation, zur Zielerfassung. Also sie könnten ihren Krieg, wie sie ihn führen, gar nicht führen, ohne diese Satelliten, die von einem privaten Anbieter, ich sag's mal, Elon Musk, zur Verfügung gestellt werden. Also, wenn wir uns das konkret angucken, verschwimmen hier die Grenzen zwischen staatlichen und privaten Akteuren. Das Gewaltmonopol ist überhaupt nicht mehr gegeben. Wir wissen nicht, wer was im Weltraum macht. Wenn wir sozusagen militärisch wichtige, wertvolle Technik an Privatunternehmer outsourcen, die dann im Kriegsfall wieder verwendet wird, wird die Situation immer unübersichtlicher. Also wer sozusagen in Zukunft militärisch im Weltraum mitmischen wird, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen, steht völlig in den Sternen und ist auch Grund höchster Beunruhigung, würde ich sagen. Was die utopischen Potenziale betrifft, sehe ich das im Moment nicht. Also ich sehe auch nicht, dass wir in den nächsten 10 Jahren es zum Mars schaffen werden. Gleichzeitig, glaube ich, braucht es dafür auch historische Windows of Opportunities. Also wenn wir uns sozusagen die Weltraumerschließung des Kalten Krieges angucken, zum Mond zu fliegen, war niemals das Ziel der Amerikaner und der Sowjets in den 50er Jahren. Also da ging es darum, sich diese Sphäre für militärische Zwecke zu erschließen. Dann ist Kennedy gekommen in den 60er Jahren, es gab den Sputnik-Schock, es gab Gagarin, die USA war im Hintertreffen und Kennedy hat das bemerkt und hat ja sehr vollmundig und über die Köpfe seiner Techniker und Wissenschaftler hinaus diese berühmte Rede gesagt, in 10 Jahren werden wir auf dem Mond sein und hat damit seinen ganzen militärisch-industriellen Komplex enorm unter Druck gesetzt, hat aber auch, weil es sozusagen diese Konkurrenzsituation des Kalten Krieges gab, war es möglich, in diesem Window of Opportunity enorme Ressourcen, Geldmittel flüssig zu machen, zur Verfügung zu stellen, um eben in diesem Kraftakt Hauruckstück sozusagen diesen Flug zum Mond zu bewerkstelligen. Und wir sehen ja auch, seit 1972 ist niemand mehr auf dem Mond gewesen. Und auch wenn, Sie haben es angedeutet, im Moment die Diskussion wieder dahin geht, naja, man könnte auf dem Mond, man könnte den Mond besiedeln, man könnte dort Minen Bergbau betreiben, Moon Mining ist ein großes Thema, sind das relativ neue sozusagen Vorschläge, würde ich sagen. In den letzten 40 Jahren war eigentlich klar, nachdem man auf dem Mond war, ja, wir können da nichts gewinnen, wir haben da nichts weiter verloren, das ist im Grunde genommen nichts für uns. Das war dieser PR-Stand, der wichtig war, um die technische und moralische Überlegenheit der USA im Kalten Krieg zu beweisen. Danach hat der Mond sehr schnell wieder das Interesse verloren. Insofern ist so ein bisschen die Frage, ob es sozusagen ein gesteigertes Interesse am Wettlauf zum Mars gibt. Vielleicht, wenn die Chinesen irgendwie sagen, wir wollen das unbedingt und der Westen sagt sich, wir können es uns nicht erlauben, dass es uns so vorkommt, gibt es möglicherweise ein neues Wettrennen und das richtet sich dann auf den Mars oder auf irgendeinen anderen Planeten. Aber ich glaube, sofern kein spezifisch politisch-historischer Druck da ist, der eine ähnliche Situation schafft, wie wir sie in den 60er Jahren hatten mit dem Space First und diesem symbolischen Wettlauf, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir durch den Fuß auf Antrieb.
Jetzt haben Sie, ohne es zu wissen, schon einen Cliffhanger auf unsere nächste Ausstellung gegeben. Denn unsere Sommerausstellung wird sich mit dem Thema Into the Deep, Minen der Zukunft auseinandersetzen. Und da geht es eben um Deep Sea und um Deep Space Mining. Also da haben wir dann schon eine Gelegenheit, unser Gespräch vielleicht auch nochmal fortzusetzen. Aber ich möchte nicht schließen, ohne jetzt auch nochmal eine letzte Perspektive vielleicht nochmal mit ins Gespräch zu nehmen, denn wir befinden uns ja in Zeiten, wo Nachhaltigkeit, Klimaschutz eine immer größere und immer virulentere Rolle spielt, auch in gesellschaftlichen Diskursen. Das ist ja jetzt eben eigentlich eine völlige Gegenbewegung zu den Wettläufen und zu der Technik und zu den Kerosinausstößen, die all diese Weltraumfahrzeuge und Raketen mit sich bringen. Sehen Sie da oder aus Ihrer Erfahrung Bemühungen, auch dort in irgendeiner Art und Weise Nachhaltigkeitskonzepte umzusetzen, einzubringen oder umzudenken?
Also diese Ideen gibt es im Grunde genommen schon immer, ist jetzt zu viel gesagt, aber seit den 70er Jahren, also genau, Sie haben ganz recht, bis in die 60er Jahre herrscht sozusagen bei dem Programm der Weltraumerschließung so technischer Utopismus, der völlig unbenommen ist von Ressourcenknappheit, von diesen ganzen Dingen. Wir haben es ja auch mit einer Hochrisikotechnologie zu tun, die selbst höchst gefährlich ist für Menschen. Das kippt in den 70er Jahren. Also nachdem die Menschen sozusagen zum Mond gelangt sind und festgestellt haben, da ist ja gar nicht so viel, gibt es, also Günther Anders spricht vom Blick zurück oder der Blick vom Mond, der sozusagen das Bewusstsein der gesamten Menschheit komplett verändert und tatsächlich enorm wichtig ist, sagen viele Denker im Feld, für sozusagen die Entstehung eines globalen Bewusstseins und auch Umweltbewusstseins, weil wir sozusagen vom Weltraum, beziehungsweise die Astronauten und Kosmonauten, die es im Weltraum geschafft haben, blicken zurück, sehen den blauen Planet, also die kostbare blaue Murmel vor diesem schwarzen, unendlichen Hintergrund und entwickeln Bewusstsein dafür, wie kostbar unser Planet ist, wie besonders unser Planet ist, wie schützenswert auch und schutzbedürftig unser Planet ist. Also sozusagen der Flug in den Weltraum und der Blick zurück, dem wird unglaubliche Bedeutung für die Entwicklung eines globalen Umweltbewusstseins zugeschrieben. Und wir haben dann natürlich 1972 Club of Rome, also das Apollo-Programm kommt zum Ende. Club of Rome, diese Prognosen für die Zukunft, die sagen, wenn wir so weitermachen, dann sind wir in 30, 40 Jahren, werden wir alle Ressourcen verbraucht haben, die Erde ist überbevölkert und dergleichen mehr. Und NASA und sozusagen die ganzen Weltraumaktivisten, die nehmen sich dem an und nehmen das an und versprechen im Grunde genommen den Weltraum als einen Ort, der auch diese Probleme lösen kann. Also der Ressourcenknappheit, Überbevölkerung, der auch nachhaltigere Prinzipien zu verwirklichen helfen kann. Es gibt dann in den 70er Jahren, ab 75, Gerard K. O'Neill, also ein Physiker aus Princeton, der riesige Weltraumsiedlungen entwirft und auch konkrete Orte schon ausgemacht hat, wo die angesiedelt werden können, sich Gedanken darüber gemacht hat, wie die gebaut werden können, also mit sozusagen Rohstoffen, die vom Mond dann benutzt werden und der im Grunde genommen also Oasen im Weltraum sich ausdenkt, sie entwirft, dazu auch Zeichnungen anfertigt, das sind unglaublich beeindruckende Zeichnungen, das sind wirklich Oasen im Weltraum, die er explizit als Antwort auf diese Probleme, Umweltprobleme auf der Erde verkauft. Also er sagt, das Problem der Überbevölkerung, das Problem der Nachhaltigkeit, Ressourcenknappheit, all das können wir mit diesen Weltraum-Oasen, Weltraumkolonien lösen. Das ist in den 70er Jahren weckt das großes Interesse, vor allen Dingen in Amerika, bis in die 80er Jahre. Also es bilden sich dann Lobbygruppen, die tatsächlich diese Projekte zu verwirklichen trachten, die dann aber später sozusagen zu den größten Verfechtern von Ronald Reagans Strategic Defense Initiative avancieren. Also die Leute, die in den 70er Jahren noch Weltraumoasen propagieren und der Bau befürworten, werden in den 80er Jahren zu den Befürwortern eines Raketenabwehrschilds im Weltraum. Hier sieht man wieder, wie sich utopische und dystopische Potenziale vermengen und wie schmal der Grat ist, auf dem Befürworter der einen wie der anderen Prinzipien sozusagen wandeln. Das ist eine hochspannende Entwicklung. Tatsächlich ist sozusagen dann mit dem Ende des Kalten Krieges ist dann auch wieder ein Bruch drin. Also diese Weltraumstädte oder Weltraumoasen verlieren an Faszination. Wir haben die ISS, die sich sozusagen damit überhaupt nicht messen kann. Aber natürlich ja auch antritt, sozusagen immer mit dem Versprechen, irgendwie Problemlösungen auch für die Erde zu schaffen und sozusagen Forschung im Weltraum zu betreiben, von der die Erde, von der auch sozusagen die Umwelt auf der Erde profitiert.
Vielleicht kann man am Ende unseres Gesprächs einfach auch nur noch mal konstatieren, auch hier gibt es natürlich keine einfachen Antworten und wir haben es jetzt, glaube ich, immer wieder herausgearbeitet, wie sehr sich utopische und dystopische Potenziale vermengen, durchkreuzen, überlagern oder auch mal das eine in das andere verwandeln. Und so wird es wohl auch weitergehen und leicht wird es uns nicht gemacht, aber wie Sie vorhin so schön gesagt haben, es bleibt im doppelten Sinn spannend, wohin die Entwicklung geht. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch und die sehr interessanten Einblicke und wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Ich habe zu Ihnen. Hat großen Spaß gemacht.
Fetisch Zukunft. Utopien der dritten Dimension.